Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Heute beginnt der harte Lockdown in Deutschland. Das heißt, die meisten Geschäfte sind zu, Schulen und Kitas, kein Glühwein mehr auf der Straße, kein Feuerwerksverkauf und natürlich die klaren Grenzen, die weiterhin gesetzt sind bei den privaten Kontakten. Wolfgang Kubicki ist mein Mittagskontakt heute, FDP-Politiker und Vizepräsident des Bundestages. Herr Kubicki, Ihnen ging schon der sanfte Lockdown vom November eigentlich zu weit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sie haben damals die Verhältnismäßigkeit laut angezweifelt. Jetzt denke ich mal dann weiter. Ist das denn jetzt komplett falsch, was die Politik macht?
Ja, zunächst mal war das offensichtlich eine falsche Wahrnehmung von Ihnen. Mir ging nicht der leichte Lockdown zu weit, sondern die Frage ist immer, welche Maßnahme hilft wie und welche Maßnahme ist rechtlich zu rechtfertigen. Hintergrund ist, wenn wir gastronomische Betriebe, Hotels aufgefordert haben, Hygieneschutzkonzepte umzusetzen und wir dann feststellen, dass wir keine Evidenz dafür haben, dass bei solchen Hotels oder gastronomischen Betrieben das Infektionsgeschehen sich ausweitet, muss man sich die Frage stellen, ist das tatsächlich angemessen und verhältnismäßig? Was mich unglaublich umtreibt, ist die Tatsache, dass gerade in den Bereichen, wo wir die höchsten Werte haben, wo wir das höchste Risiko haben, wo wir die schwersten Verläufe haben, die höchsten Todesfälle, gerade in Alten- und Pflegeheimen, das sehen wir jetzt ja wieder, den Schutz dieser Einrichtungen nicht haben gewährleisten können. Und das ärgert mich deshalb zu Tode, weil seit Mai, man kann das nachvollziehen, ich immer darauf hingewiesen habe, dass niemand mehr eine solche Einrichtung betreten sollte, der keine FFP2-Maske trägt, dass man auch den Bewohnern FFP2-Masken aushändigen sollte, weil das den Eigenschutz gewährleistet und dass auch niemand ohne Testung hineinkommen soll. Dass jetzt die Zahlen dort so explodieren, das macht mich wirklich betroffen, denn das ist tatsächlich ein Versagen von Politik.
Aber das heißt, dann wäre auch jetzt der richtige oder richtigere Ansatz eher zu sagen, wir gucken auf die vulnerablen Gruppen, die Alten, die chronisch Kranken. Oder ist das, was wir jetzt erleben, für diesen Moment jetzt erstmal, um das böse Wort zu verwenden, alternativlos?
Wir haben momentan eine Größenordnung von Infektionen, die das tatsächlich alternativlos machen, das gesellschaftliche Leben komplett zurückzufahren, die Kontakte so weit wie möglich zu beschränken, um dann zu anderen Konzepten überzugehen. Aber es kann keine vernünftige Lösung sein, zu sagen, wir machen jetzt einen dreiwöchigen Lockdown, dann machen wir wieder ein bisschen auf und dann machen wir drei Wochen später wieder einen Lockdown. Wir sehen es gerade in Frankreich, die hatten einen sehr massiven Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen. Dann haben sie geöffnet und innerhalb von 3 Tagen waren Infektionszahlen wieder auf einer unglaublichen Größenordnung. Wir müssen uns wirklich mit der Frage beschäftigen, wer hat schwere Verläufe, überwiegend wer stirbt. Und dann wissen wir, das sind die Menschen über 65 aufwärts. Die Tatsache, dass wir mehr Tote bei 90 plus haben mittlerweile als alles, was unter 60 ist, zusammengerechnet, heißt eben, auf die Menschen müssen wir uns tatsächlich mit allem, was wir haben, konzentrieren. Was nicht heißt, dass alle anderen von den Aha-Regeln abweichen können. Also das Leben, was wir gewohnt waren vor Corona, wird noch lange Zeit nicht das normale Leben wieder werden.
Ja, lassen Sie uns mal darüber sprechen, was lange Zeit bedeutet. Wir haben jetzt die Marke 10. Januar, die im Raum steht von der Politik, von der Bundeskanzlerin, der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten beschlossen, wo ja irgendwie schon klar ist, an diesem 10. Januar wird es eigentlich doch realistischerweise keine Rückkehr geben können in den Zustand vor diesem Tag heute, oder?
Davon gehe ich auch aus, weil nach allen Berechnungen, die man mittlerweile modellieren kann, es nicht zu einer Größenordnung kommen wird von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner, also Inzidenz 50, die eine große Bedeutung hat, auch im Infektionsschutzgesetz. Der 10. Januar ist deshalb gewählt worden, weil Verordnungen nicht länger als 4 Wochen laufen dürfen nach dem Infektionsschutzgesetz. Sie können verlängert werden. Ja, aber zur Ehrlichkeit gehört dazu, das müssen wir den Menschen sagen. Wer glaubt, dass wir am 11. Januar alle wieder unser vermeintlich normales Leben zurückhaben werden und das Leben aus der Sommerzeit, der ist nicht von dieser Welt.
Mhm. Wagen Sie denn eine Perspektive oder eine Skizze zu geben? Weil das ist ja im Moment auch gerade diese Frage. Ist eigentlich eine Langzeitstrategie möglich, die über diese Ad-hoc-Maßnahmen hinausreicht?
Sie wäre möglich, momentan ist sie noch nicht umgesetzt, sie wäre möglich, aber wie lange wird es dauern? Ich weiß es genauso wenig wie alle anderen Beteiligten auch, aber die Anmutung, im Sommer können wir unser normales Leben wiederbekommen, im September scheitert bereits daran, dass wir bis zu dem Zeitpunkt gar nicht genug Impfstoff haben, der verimpft worden sein kann, um die Herdenimmunität herzustellen, die ja ein normales Leben wieder ermöglicht. Langzeitstrategie würde bedeuten, wir müssen schauen, noch einmal, wen müssen wir besonders schützen, wo müssen wir die Fazilitäten, also die Masken, die Tests besonders konzentrieren und gibt es Einrichtungen wie beispielsweise die Bayerische Staatsoper, die es gerade mal mit einem wissenschaftlich begleitenden Experiment gemacht hat, wo man sagen kann, wenn die Konzepte umsetzen, ist das Infektionsrisiko nahe null. Dann muss man auch ein vergleichsweise normales Leben wieder zulassen. Wir müssen uns anschauen, was können wir mit Schulen machen. Verstehen Sie, die Idee, wir machen jetzt Homeschooling, ist deshalb interessant, weil 80% der Schüler am Homeschooling gar nicht teilnehmen können. Die haben zu Hause keine Endgeräte, die haben keine stabile WLAN-Verbindung. Ich sehe das aber bei mir, wenn ich bei mir zu Hause bin und dann Videokonferenzen machen will, dann sehe ich, wie regelmäßig entweder das Bild stehen bleibt oder der Ton weg ist. Das ist Deutschland heute im Jahre 2020. Also da haben wir viel nachzuholen. Ideen sind da, aber die Fazilitäten müssen geschaffen werden. Langzeitstrategie bedeutet, das Leben unter Corona-Bedingungen so normal wie möglich zu gestalten, aber das Infektionsrisiko so weit wie möglich zu reduzieren.
Aber wenn wir jetzt mal konkret auf den Januar schauen, kann man doch eigentlich realistischerweise sagen, der Januar, der wird so aussehen wie jetzt diese Tage, die ab jetzt beginnen.
Herr Frenzel, das Problem ist, man erschlägt immer den Überbringer schlechter Nachrichten.
Deswegen wollen Sie es nicht aussprechen.
Ja doch, aber ich gehe selbst davon aus, dass wir mit Sicherheit noch bis Mitte Februar mit fast gleichen Bedingungen leben müssen wie gegenwärtig.
Herr Kubicki, was mir durch den Kopf geht bei all diesen Dingen, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, Ihre Partei, die FDP und auch Sie persönlich waren ja auch immer jemand, der darauf hingewiesen hat, die Verhältnismäßigkeit, wie schränken wir unsere Freiheiten ein. Wir erleben eine Phase, wo Freiheiten so eingeschränkt wurden wie noch nie eigentlich in Friedenszeiten. Und gleichzeitig beobachte ich dann, auch mit etwas Verwunderung, aber vielleicht haben Sie ja Erklärungsansätze, dass Sie beispielsweise als Partei davon gar nicht so profitieren. Also wir erleben große Freiheitseinschränkungen und die Partei, die für die Freiheit steht und danach ruft, dümpelt in den Umfragen eher im unteren Bereich.
Das ist etwas, was mich auch bewegt, aber ich vermute mal, dass die Menschen nicht nur erwarten, dass wir Dinge in Frage stellen, sondern auch ein Konzept vorlegen, wie wir uns vorstellen können, dass ein Leben anders gestaltet werden kann.
Und das haben Sie nicht?
Na, selbstverständlich haben wir das. Es ist nur nicht ausreichend kommuniziert worden. Das hat auch was damit zu tun, dass wenn Sie, ich habe das heute auch gesehen, wenn Sie Diskussionen in den Parlamenten haben, heute im Sächsischen Landtag, nach der Rede des Ministerpräsidenten einfach abgeschaltet wird. Und die wenigen sozialen Medienauftritte, die wir haben, sind ja auch Blasenkommunikation. Das heißt, wir treffen dort immer die gleichen Leute, die das eh schon wissen, aber keine große Verbreitung. Ich vermute mal, dass, wie ich das heute auch schon sehe, dass künftig die Frage mehr gestellt wird, was ist eigentlich im Sommer passiert? Was haben die Regierenden eigentlich versäumt? Weil ja allen klar war, es wird eine zweite Welle geben und sie wird möglicherweise schlimmer werden als die erste über den Winter hinweg. Was ist versäumt worden? Warum sind nicht ausreichend FFP2-Masken angeschafft worden? Das debattieren wir seit März diesen Jahres. Warum ist nicht ausreichend Vorsorge getroffen worden für Testungen? Warum fragen wir jetzt beispielsweise nicht die Studierenden? Wir haben 3 Millionen Studierende, davon Hunderttausende, die ihren Job verloren haben im gastronomischen Bereich, ob sie nicht bereit wären, gerade bei den Alten- und Pflegeheimen die Testungen von Besuchern vorzunehmen, damit das Personal entlastet wird. Also ich mache das mal ein bisschen polemisch. Die Bundesregierung wirbt damit, dass man zu Hause sitzen soll, in der Nase bohren soll. Ich kann Ihnen sicher sagen, nach einer eintägigen Schulung sind Sie in der Lage, mit dem Wattebäuschen in die Nase oder in den Rachenraum zu gehen oder um einen Abstrich zu machen. Was Bundeswehrsoldaten können im Zweifel auch Studierende. Da bin ich ganz sicher.
Herr Kubicki, vielleicht ist es in der Tat auch eine Frage der Wahrnehmung, aber meine war auch wirklich, dass die Bundesregierung und die Handelnden da durchaus unter dem Druck der Opposition waren im Sommer, als es alles entspannter aussah. So nach dem Motto, jetzt dreht mal bitte wieder ein bisschen die Vorsichtsmaßnahmen zurück und übertreibt mal nicht. So habe ich auch die FDP ganz stark wahrgenommen in diesen Sommermonaten, als die Entspannung da war.
Also wir haben immer nur darauf hingewiesen, dass wir Rechtsgrundlagen brauchen für staatliches Handeln. Wir sind ja in 3 Landesregierungen vertreten. Ich selbst bin noch Mitglied des Koalitionsausschusses in Schleswig-Holstein. Wir debattieren die Frage von staatlichen Maßnahmen, von Eingriffen, in besonderer Weise auch unter der Geltung unseres Grundgesetzes. Es hört ja nicht auf zu gelten, nur weil wir eine Pandemielage haben. Sie können, das ist ja sehr interessant, Sie können in Kreisen, in denen beispielsweise die Inzidenz unter 25 liegt, Rostock oder Nordfriesland, keine Ausgangssperren verhängen, wie in Bayern, wenn Sie einen Kreis wie Regen haben mit einer Inzidenz von über 600, ist das notwendigerweise der Fall. Also muss immer schon sehen, wo reagiert man wie, worauf. Aber noch einmal, die Frage ist, was ist in den Sommermonaten passiert? Was hat Jens Spahn, dem extra die Kompetenz dafür durch das Infektionsschutzgesetz eingeräumt worden ist, die Schutzkleidungen, die Masken, die Tests zu bestellen? Was hat Jens Spahn in dieser Zeit getan, um uns auf den Winter vorzubereiten? Das wird noch eine sehr interessante Frage werden.
Die gute Nachricht, es wird schneller gehen mit dem Impfbeginn in der Europäischen Union. Die Zulassung der EMA, also der Europäischen Arzneimittelbehörde, die könnte es schon am Montag geben. Die schlechte Nachricht dazu, bevor es überhaupt losgeht, sinkt die Impfbereitschaft der Deutschen offenbar. Nur noch 48% sind dazu sofort bereit. Und besonders beeindruckend, offenbar ist diese Zahl genauso niedrig, laut einer Umfrage beim medizinischen Personal. Wolfgang Kubicki weiter an meiner Seite, Vizechef der FDP. Als Politiker müssen Sie für alles eine Erklärung haben. Haben Sie dafür eine?
Ja, zunächst einmal ist es wahrscheinlich die Sorge der Menschen, weil wir es bei dem BioNTech-Impfstoff mit einer völlig neuen Art der Verimpfung zu tun haben. Genetisch veränderte Reagenzien müssen dann sozusagen implementiert werden. Und dass dort eine gewisse Skepsis herrscht, kann ich nachvollziehen. Die werden wir nicht durch Appelle, sondern durch leuchtende Beispiele nur beseitigen können. Ich würde mir wünschen, dass wir ähnlich wie beim HIV-Virus dann auch mal dazu übergehen, dass vielleicht Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, also die Kanzlerin zuerst von mir aus dokumentieren, dass sie sich öffentlich impfen lassen.
Wären Sie bereit, das
sofort, zu machen? Sofort, ja. um die Furcht zu nehmen. Schauspieler, Medienschaffende, wie auch immer. Also Leute, die auch Vorbild für andere sind. Wenn die dokumentieren, wir haben keine Furcht, wir lassen uns impfen, dann in der Tat wird das eher Nachahmer finden als solche moralische.
Also das heißt, Sie haben auch keine Furcht, auch wenn Sie da gerade beschrieben haben, das ist ein etwas Neuartiges, so hat man das noch nicht gemacht. Normalerweise sind Impfstoffe 3-4 Jahre in der Überprüfungsphase, das sind jetzt hier wenige Wochen und Monate gewesen.
Ja, aber auch hier habe ich Vertrauen zu den Zulassungsbehörden. Ich kann mir schwer vorstellen, dass eine staatliche Einrichtung einen Impfstoff zulässt, der hochrisikobehaftet ist, dass es bei Impfungen immer zu Nebenwirkungen kommen kann, dass es auch mal Personen gibt, bei denen eine an sich harmlose Impfung auch zu Folgeschäden führen kann. Das ist ein Selbstgänger. Das wissen wir bei allen Impfungen, die wir haben. Selbst eine Grippeimpfung kann zu schweren Folgen führen, obwohl das mittlerweile ziemlich ausgereift ist. Aber es geht momentan darum, einen Virus zu bekämpfen, der von seiner Tragweite her alles in den Schatten stellt, was jedenfalls in den letzten 100 Jahren bekannt gewesen ist. Und deshalb wäre ich bereit, auch sofort mich impfen zu lassen.
Es ist ja im Moment auch eine Frage der Klarheit. Wir haben heute Morgen im Deutschlandfunk ein Gespräch gehabt mit der Präsidentin des Ärzteverbandes des Marburger Bundes. Wie und in welcher Reihenfolge jetzt geimpft werden sollte, dazu hat sie sich geäußert. Susanne Jona hier mal im O-Ton.
Zunächst mal sind transparente Kriterien nötig. Also nachdem unsere Steuererklärung ja nicht mal auf 1000 Bierdeckel passt, sollten wir vielleicht in der Lage sein, Priorisierungskriterien zu formulieren, die auf einen Bierdeckel passen, gerne auch mit Vorder- und Rückseite, um allen klarzumachen, warum wird das so gemacht. Und gleichzeitig sollten die Ablaufkriterien, wie läuft die Impfung, möglichst bundeseinheitlich gestaltet sein, um zum Beispiel im Vorabendprogramm, im Fernsehen, im Radio, überall informieren zu können, wie es funktioniert.
Das sagt Susanne Jona vom Marburger Bund. Also der Job für uns Medien, der Job für Sie im Bundestag, das gut zu regeln. Die FDP, wie auch zum Beispiel die Grünen, sagen, wir brauchen da ein Gesetz. Bei Gesetz denke ich immer, Gesetz dauert aber natürlich auch.
Ja, also der Deutsche Bundestag hat schon dokumentiert, dass er Gesetze innerhalb von 48 Stunden auf den Weg bringen kann mit weitreichenden Folgen. Aber da es hier um wirklich massive Grundrechtsfragen geht. Erstens mal die Frage des Eingriffs in die körperliche Unversehrtheit. Zweitens in die Frage Abwägung von Leben und Lebensschutz brauchen wir. Das ist völlig unbestritten mittlerweile eine gesetzliche Grundlage, die wir auch schnell schaffen können. Es gibt aber mittlerweile einen Verordnungsentwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium, der die Kriterien auflistet, nach denen Personengruppen eingeteilt werden, die sozusagen in der Rangfolge dann geimpft werden sollen. Wir haben eine ständige Impfkommission, die eine Empfehlung abgegeben hat, die sehr umfangreich ist. Und jeder von uns hat natürlich eine eigene Sicht auf die Dinge. Wir sind ja alles neuerdings Ärzte und Virologen. Ich würde mir beispielsweise vorstellen, dass es eher Sinn macht, zunächst das Pflegepersonal zu impfen. Aber die vulnerablen Gruppen werden diejenigen sein, die zuerst geimpft werden, weil eben bei denen das Risiko an Corona schwer zu erkranken oder zu versterben besonders groß ist.
Mhm. Aber Sie sagen, also die Verordnung gibt es schon, die gibt es jetzt.
Im Entwurf, ja.
Würde das nicht reichen?
Ja, das ist immer die spannende Frage. Wir leben ja in einem Rechts- und Verfassungsstaat. Nach Auffassung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, nach Auffassung vieler Verfassungsrechtler, reicht das eben nicht. Sie brauchen für diese zentralen Entscheidungen eine gesetzliche Grundlage. Die Ausführungsbestimmungen können Sie anschließend über Verordnungen machen, aber dass die Reihenfolge der Impfungen festgelegt wird, im Prinzip durch das Bundesgesundheitsministerium oder das Kabinett alleine, wird auch nach meiner Auffassung nicht ausreichen. Aber sei es drum, entscheidend ist, wir fangen erstmal an. Denn wenn wir uns lange darüber streiten, wer kommt zuerst und dann kommt keiner zuerst, haben wir ein Riesenproblem.
Ja, nicht ausreichend ist ja auch ein gutes Stichwort, denn die Prioritätensetzung ist schon mal wichtig. Ich kann mich erinnern, als die ständige Impfkommission sich dazu geäußert hat, schon vor Wochen, und mal addiert hat, wer da alles zu den prioritären Gruppen gehört, waren wir ganz schnell ungefähr bei der Hälfte der Bevölkerung. Und wo irgendwie klar war, das ist dann keine wirkliche Prioritätensetzung mehr. Ist das jetzt, ich weiß nicht, wie weit Sie schon reingucken konnten in diesen Entwurf?
Ich hab da schon reingeguckt. Also in den verschiedenen Gruppen, die sozusagen benannt werden, werden wiederum Untergruppen gebildet und da wird eine Rangfolge festgelegt. hat ja auch was damit zu tun, nicht wie viel Impfstoff steht zur Verfügung, in welcher Zeit kann geimpft werden. Das nützt ja nichts, dass wir eine Rangfolge aufstellen und anschließend haben wir nicht ausreichend Impfstoff, um überhaupt die Ersten bereits umfassend impfen zu können. Es wird noch ein riesen organisatorisches Problem sein, festzustellen, dass nicht Tausende anschließend vor den Impfzentren stehen, die benachrichtigt werden, ihr seid jetzt dran. Das wird eine logistische Herausforderung werden, aber Deutschland ist so wunderbar bürokratisiert. Ich glaube, das schaffen wir auch.
Und Sie haben ja schon einen Plan da vorgestellt oder einen Wunsch. Ich stelle mir also vor, direkt nach Weihnachten die Bundesregierung, das Bundestagspräsidium.
Also diejenigen, die andere dazu veranlassen können, ihre Besorgnisse so zurückzustellen und sich dann auch impfen lassen. Je mehr man sieht, dass sich Personen des öffentlichen Lebens impfen lassen, dass sich Künstler impfen lassen, dass sich Medienschaffende impfen lassen, desto mehr Nachfolger wird es geben und desto geringer wird die Distanz sein.
Der Impfstoff kommt und mit ihm leider auch zunehmend Skepsis, was der Bundestag tun kann und tun wird. Danke für die Gedanken bis hierhin an Wolfgang Kubicki.